Ich glaube, die Partystimmung ist vorbei. Also wir haben in vielen Teilen eher sehr negative Tendenzen. Also in vielen Teilen wird überlegt, ob der Standort Deutschland gehalten werden kann. Wir investieren momentan in Großteil nicht mehr in Deutschland.
Nach dem jüngsten Koalitionsausschuss steht Schwarz-Rot wieder vor der Frage, die diese Regierung seit Wochen begleitet. Kann sie die großen Probleme dieses Landes wirklich lösen oder sortiert sie nur den nächsten Streit? Die 1.000 € Entlastungsprämie ist vom Tisch. Stattdessen will die Koalition nun einen größeren Reformprozess starten. Steuern, Arbeitsmarkt, Rente, Bürokratieabbau, all das soll noch vor der Sommerpause in ein Paket. Das klingt nach einem ziemlich großen politischen Kraftakt. Gleichzeitig stellt sich für viele Unternehmen eine viel grundsätzlichere Frage. Lohnt es sich überhaupt noch, in Deutschland zu investieren? Familienunternehmer und Gründer kämpfen mit hohen Energiekosten, mit viel Bürokratie und einer hohen Steuer- und Abgabenlast. Viele investieren vorsichtig und manche schauen ins Ausland. Die Bundesregierung soll dabei gleichzeitig entlasten, investieren, sparen, verteidigen und vor allem reformieren. Aber wer soll diesen Aufbruch eigentlich tragen, wenn diejenigen, die gründen, investieren und Arbeitsplätze schaffen, selbst das Vertrauen in den Standort verlieren? Darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit Thomas Hoppe. Er ist Bundesvorsitzender des Verbands Die Jungen Unternehmer und er vertritt damit junge Familienunternehmen, die wissen, was es heißt, Verantwortung für Beschäftigte, Betriebe und Investitionen zu tragen. Er sagt, Deutschland braucht wieder mehr Gründer, mehr Mut, aber vor allem bessere Rahmenbedingungen. Hallo Herr Hoppe, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Hallo, sehr gerne.
Außerdem ist heute bei mir Florian Schmidt. Er ist Leiter unseres Hauptstadtbüros. Er hat in dieser Woche gleich zwei Seiten des Drucks auf die Regierung erlebt und darüber auch für T-Online geschrieben. Einmal in Schwedt bei der PCK-Raffinerie, wo es mit Wirtschaftsministerin Katharina Reiche um Energieversorgung und Industriearbeitsplätze ging. Und beim DGB, wo die Gewerkschaften gegen Kürzungen, längere Arbeitszeiten und Einschnitte beim Sozialstaat mobil machten. Hallo Florian.
Hallo, freut mich wieder hier zu sein.
Ich bin Nicole Fuchs-Wiecher, ich führe Sie durch dieses Gespräch. Hallo, starten wir rein in diese neue Folge. Zu Beginn vielleicht erstmal ein kleiner Rückblick auf die vergangenen Tage. Florian, du hast in dieser Woche gleich zwei Seiten dieses Reformdrucks, unter dem die Regierung derzeit steht, erlebt. Schwedt als Ort für Energie, Industrie, Standortfragen und den DGB als Ort für Sozialstaat, Arbeitszeit und Widerstand gegen Kürzungen. Dazu auch noch ein Koalitionsausschuss. Wenn du das alles so zusammennimmst, was erzählt diese Woche über den Druck, unter dem Schwarz-Rot gerade steht?
Tatsächlich ist es so, wie du sagst, Schwarz-Rot steht unter enormem politischen Druck. An beiden Stellen und beiden Terminen diese Woche habe ich das ein bisschen wahrnehmen können. Katharina Reiche, unsere Wirtschafts- und Energieministerin, derzeit ist sie ja vor allem als Energieministerin gefragt, hat sich Anfang der Woche in Schwedt umgeschaut und einen Fördergeldbescheid übergeben für eine neue Produktionsstätte für synthetische Kerosinherstellung. Vor allem aber war sie dort damit konfrontiert, wie geht es eigentlich weiter insgesamt mit dieser Raffinerie und auch mit den über 1.000 Arbeitsplätzen dort. Deutschland befindet sich ja gerade vor allem auch durch die geopolitischen Verwerfungen unter ganz starkem Druck. Im Falle von Schwedt ist es so, dass dort eben das Öl aus der Druzhba-Pipeline nicht mehr ankommt, das Kasachstan bislang immer über Russland dann dorthin geleitet hat. Und jetzt muss sie sich eben damit beschäftigen, wie kriegen wir da neues Öl hin? Beispielsweise über Polen, über den Hafen in Danzig. Das sind ganz, ganz große Fragen auch internationaler Politik. Und gleichzeitig muss sich eben die schwarz-rote Koalition, in dem Fall dann vor allem der Kanzler, darum kümmern, wie kriegen wir diese Reformen insgesamt in Deutschland hin, die auch unabhängig von den geopolitischen Verwerfungen jetzt eben anstehen. Und ja, beim DGB am Dienstag war es tatsächlich so, da wurde er ausgebuht, ausgepfiffen, manche haben ihn sogar Lügner genannt und da hat man ganz stark gemerkt, wie groß auch die Verteidigungskämpfe und der Abwehrkampf der Gewerkschaften ist, wenn es eben darum geht, auch Veränderungen in diesem Land herbeizuführen.
Herr Hoppe, Florian Schmidt beschreibt eine Regierung, die zwischen Wirtschaftsdruck und Sozialprotest steht. Wenn Sie auf junge Unternehmen schauen, wie ist die Stimmung da gerade? Überwiegt da vor allen Dingen Sorge, Frust, das Abwarten oder gibt es da trotzdem noch einen Funkenaufbruch?
Ich glaube, die Partystimmung ist vorbei. Also wir haben in vielen Teilen eher sehr negative Tendenzen. Also in vielen Teilen wird überlegt, ob der Standort Deutschland gehalten werden kann. Wir investieren momentan in Großteil nicht mehr in Deutschland. Und die letzte Umfrage zeigt, mehr als die Hälfte der Jungen und auch der Familienunternehmer investieren nicht mehr hier im Lande. Zum einen Energiepreise, hohe Steuern sind nach Belgien das zweithöchste Steuerland, Sozialabgaben, Reformunwilligkeit der Regierung. Das sind viele Themen. Ich glaube, da kann man lange drüber diskutieren. Kurzum, momentan ist der Standort unattraktiv, wie seit langem nicht mehr. Was wird gemacht? Wir müssen eben dringend in neue Themen investieren, sei es in KI, sei es in Digitalisierung, um effizienter zu werden, Kosten zu sparen. Aber natürlich schauen wir vieles auf und gucken, wie man hier günstiger, flexibler, besser werden kann. und damit dann den Standort Deutschland zu subventionieren. Und ich hatte gerade letzte Woche einen Austausch mit größeren Industrieunternehmen, auch Mitglieder bei uns im Verband, die gesagt haben, naja, momentan kommt ein Großteil des Gewinns nicht aus Deutschland. Wir subventionieren Deutschland mit den Erträgen, mit den Umsätzen im Ausland, damit wir überhaupt noch in Deutschland bleiben können. Und wenn ich mir dann anschaue, dass die Gewerkschaften immer noch nicht verstanden haben, wo es momentan, wo wir momentan in Deutschland stehen. Also der Verteidigungskampf, der gerade angesprochen worden ist, ist ja paradox, wenn man überlegen würde, wie schwierig es momentan für viele Unternehmen ist, überhaupt die Mitarbeiter zu halten. Und dann zu fordern, dass wir nicht mehr bereit sind, länger zu arbeiten, nicht mehr zuvor bereit sind, gewisse Einschnitte in Kauf zu nehmen. Auf der anderen Seite gehen dann die Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst auf die Straße und fordern höhere Löhne. Das ist aber paradox, auch eine Ohrfeige gegenüber den Leuten, die wirklich noch arbeiten und denen hoffen, dass sie ihren Job behalten können. Und die anderen fordern noch mehr Löhne. Und dann schaut man sich an, wie auch der öffentliche Sektor mehr und mehr wie es ein Krebsgeschwür anschwillt, mehr und mehr Mitarbeiter dort in den öffentlichen Sektor reingezogen werden. Das ist auch eine komplette Fehlentwicklung. Also hier muss der Staat effizienter werden. Er muss Beamte abbauen und nicht noch weiter aufbauen. Also momentan haben wir viele Fehlentwicklungen, die die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland massiv gefährden und weiter verschlechtern.
Florian, wenn Unternehmen vor allem Verlässlichkeit brauchen, was macht es dann politisch, wenn eine Maßnahme wie die 1.000-Euro-Prämie so groß angekündigt wird und dann krachend im Bundesrat scheitert? Ist das ein einzelner Fehler oder vielleicht ein Problem im politischen Handwerk dieser Koalition?
Ich würde sagen, Nicole, es ist schon ein Stück weit ein Fehler und ja, ein Misslingen des politischen Handwerks an der Stelle. Denn zur kurzen Genese dieser 1.000-Euro-Prämie, es war ja so, bei diesem inzwischen ja schon fast sagenumwobenen Treffen in der Villa Borsig vor jetzt bald 4 Wochen, konnte man sich lange Zeit auf gar nichts einigen. Und dann kam man um kurz vor Mitternacht mit der Idee um die Ecke, so wie wir es erzählt bekommen haben, vor allem aus der SPD heraus, lasst uns doch mal diese Prämie von Ampelzeiten damals waren es 3.000 Euro steuerfrei wiederbeleben und machen wir jetzt 1.000 Euro draus, da wird ja wohl keiner was dagegen haben. Aber genau das ist der Punkt. Es wurde eben an dieser Stelle ganz spät abends dann noch in die Diskussion gebracht, aber es wurde nicht mehr abgestimmt. Es wurde nicht abgestimmt mit den Ländern, es wurde auch nicht abgestimmt mit den Unternehmen. Man hätte damals beispielsweise die Arbeitgeberverbände mit reinholen müssen. Das war zum Beispiel bei der Ampel so geschehen. In dem Fall aber eben nicht. Und dann wundern sich im Nachgang alle, dass sich da großer Widerstand formiert. Das ist schon ein Stück weit, ja, wirklich dann schlechtes politisches Handwerk. In dem Fall dann eben auch von Lars Klingbeil. Und das kann man jetzt als einzelnen Fehler so betrachten, ja, aber es steht eben doch pass pro toto für so ein bisschen das größere Ganzere. Diese Regierung, diese schwarz-rote Koalition ist angetreten, wollte alles besser machen und auch Friedrich Merz hat ganz groß getönt, noch im Wahlkampf. Es wird den großen Stimmungsumschwung geben, er wird als Kanzler sofort dann dafür sorgen, dass es vor allem auch der Wirtschaft besser geht. Und jetzt stellen wir fest, nicht einmal solche kleinen Sachen wie jetzt eben Ad-hoc-Entlastung im Fall von Iran-Krieg, der eben zu steigenden Preisen führt, bekommt diese Regierung hin, sondern sie verhakt sich da und am Ende floppt so ein Ding. Das ist schon ziemlich desaströs, muss man sagen.
Bin ich komplett dabei. Ich habe auch diese 1.000-Euro-Prämie null abgestimmt. Und wir haben ja das Problem, dass seit Jahren oder jetzt mittlerweile eigentlich fast ein Jahrzehnt immer wieder der Staat gerufen wird, wenn irgendwelche Probleme da sind. Wenn die Rahmenbedingungen besser wären, und wenn ich mal rangehen würde, nicht einzelne Subventionen ran herumdoktern würde, hier mal 10 Milliarden für eine Intel, da mal 1 Milliarde für den. Also hier wird ja immer probiert, eine Standortpolitik zu betreiben an einzelnen Branchen, einzelnen Bereichen. Wenn ich es aber schaffen würde, die gesamten Rahmenbedingungen für die gesamte Unternehmen in Deutschland zu verbessern, also die Steuern runter, Sozialabgaben runter, Bürokratie runter, dann hilft das ja allen. Und da muss die Politik eigentlich mal wieder hinkommen, dass man nicht an einzelnen Themen herumdoktert und hofft, dass man hier eine Branche noch halten kann und da noch was halten kann. Also das wird ja auf lange Sicht nicht Deutschland voranbringen. Und hier muss man sich auch ernsthaft in die Augen schauen können, in welche Bereichen können wir wachsen, wie können wir es schaffen, gewisse Übergänge zu schaffen und wie können wir es auch schaffen, wieder Neuansiedlungen hier in Deutschland reinzukriegen und wie auch der Transfer von Hochschule Richtung Unternehmertum besser gelingen kann. Wir haben so eine gute Forschung in Deutschland, KI. Alle reden über KI. Wir haben eine der besten Grundlagenforschung im Bereich KI. Aber wo sind die erfolgreichen Unternehmen in dem Bereich? Nicht in Deutschland. Also hier muss auch ein stärkerer Transfer stattfinden. Ich glaube, wir haben die Potenziale in Deutschland. Wir haben noch einen starken Mittelstand. Wir haben noch einen starken Maschinenbau. Wir müssen nur schaffen, diese sinnvoll in die digitale Zeit zu führen. Und da muss man gucken, wie man den AI-Act sinnvoll anpasst. Es gab ja entsprechende Vorschläge, dass man alles, was im Bereich KI rein auf innerbetrieblich oder auf ohne personenbezogene Daten agiert, hier aus dem AI-Act ausklammert, was ja auch sinnvoll ist, dass man hier auch mehr Flexibilität schafft. Ich glaube, wenn wir hier mal den Umschwung wollen, auch wirklich den Mut haben in der Politik und die beiden Koalitionäre sich da mal an den Tisch setzen und sagen, wir wollen Deutschland nach vorne bringen und nicht uns in klein zerstreiten, dann kriegen wir das hin. Aber wir bräuchten wieder so eine Agenda 2010, die wir damals hatten, die Deutschland fit gemacht hat. Und da brauchen wir den Mut dafür. Und jetzt hat man nur mit den Gewerkschaften gemerkt, die sind nicht an einem Tisch, die wollen nicht mitmachen. Das heißt, es wird ein sehr starker Kampf in den nächsten paar Monaten werden, diese Themen nach vorne zu bringen und nachhaltig Deutschland wieder zu reformieren.
Ja, da stimme ich total zu. Also das ist tatsächlich, glaube ich, der entscheidende, springende Punkt. Wir haben eben vielleicht sogar in der Politik inzwischen schon ein gewisses Verständnis für eben eine, nennen wir es Agenda-Politik, eine neue Aufbruch-Reform-Agenda, wie auch immer. Aber eben der gesellschaftliche Konsens dafür ist nicht da. Und das, was man dem Kanzler an der Stelle dann durchaus auch anlasten und vorwerfen kann, bei aller Klarheit im Ton und im Wort, was er jetzt auch beim DGB-Kongress dann eben von sich gegeben hat, ist, dass er eben die Leute dort vor Ort nicht richtig anspricht, dass er sie eben nicht mitnimmt, wie man so schön sagt. Er ist im Prinzip von der Tonart genauso unterwegs, wie er es auch hätte sein können bei den Unternehmern eine Woche zuvor. Er hat vielleicht am Anfang noch ein bisschen was gesagt, so tolle Errungenschaften der Gewerkschaften, das war ganz toll und Mitbestimmung ist mir wichtig und so weiter und so fort. Aber dann kommt doch dieselbe Platte, die er auch anschlägt, an anderer Stelle. Das kann man instinktlos finden, das kann man sagen, ist ein Problem. Ich persönlich würde sagen, es ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, denn damit ist zumindest dann überall auch dann bei allen gleichermaßen angekommen, was er meint. Und doch löst das eben das aus, was er ausgelöst hat, eben Buhrufe, Pfiffe und eben gerade keinen Konsens. Und dadurch wird dieser Abwehrkampf eher noch forciert und es wird schwieriger, dann diesen großen gesellschaftlichen Konsens dann auch herzustellen.
Herr Hoppe, schauen wir einmal auf die Debatte rund um den 8-Stunden-Tag. Arbeitgeber fordern da mehr Flexibilität, Gewerkschaften warnen vor mehr Druck auf Beschäftigte. Wie sehen Sie das? Wie sehen das die Unternehmen, die Sie vertreten?
Wir brauchen auf jeden Fall eine Flexibilisierung statt einer Tages- eine Wochenarbeitszeit. Es gibt viele, also auch bei mir im Betrieb merkst du, es gibt Tage, wo einfach sehr, sehr viel anfällt. Es gibt Tage, wo da wieder weniger anfällt. Wir müssen hier flexibler werden. Wir wollen nicht, dass wir wir haben kein Interesse, die Arbeitnehmer stärker auszubeuten. Aber wir brauchen eine Flexibilität, dass man auch in der Arbeitszeit mal flexibler agieren kann. Den Tag vielleicht mal mit 9 Stunden, vielleicht einen anderen Tag wieder mit 6 oder 7 Stunden. Ich glaube auch generell, die Debatte über die Arbeitszeit ist wichtig. Wir müssen gucken, dass wir in Deutschland mehr und produktiver werden. Also nicht zwingend immer mehr, aber auf jeden Fall produktiver werden. Wenn wir uns im internationalen Vergleich mal anschauen, wie lange in China gearbeitet wird, wie lange in anderen Ländern gearbeitet wird, welchen Output wir dort erwirtschaften und nicht hier in Deutschland, dann müssen wir fragen, wie können wir wettbewerbsfähig bleiben und wie lange können wir die Arbeit in Deutschland noch in gewissen Sektoren noch halten. Und ich glaube, eine Debatte über die Arbeitszeit ist notwendig und richtig. Und auch hier wünsche ich mir von den Gewerkschaften eine gewisse Flexibilisierung, dass man wirklich immer darauf eingeht und guckt, dass man eben auf Arbeitszeit, eine Wochenarbeitszeit geht und nicht eine Tageshöchstarbeitszeit. Ich glaube, das würde viel helfen. Auch in meinem Bereich, ich habe jetzt angefangen, einen Großteil meiner IT ins Baltikum auszulagern. Dort sind die Menschen motiviert, dort sind die Menschen günstiger, dort kann ich flexibler agieren. Und ich hätte gerne auch mehr in Deutschland investiert, aber es ist einfach zu teuer. Und die Debatten über eine 4-Tage-Woche oder teilweise noch weniger oder noch weniger arbeiten und noch mehr Urlaub machen, das bringt meiner Firma wenig und ich muss irgendwie auch im Wettbewerb bestehen können.
Wenn wir jetzt das Beispiel China nehmen, was Sie angesprochen haben, die Rahmenbedingungen sind da etwas andere. Ist es trotzdem ein Vorbild für viele Unternehmer?
Ein Vorbild nicht, aber wenn ich mir angucke, dass ein asiatisches Auto mittlerweile zu sehr günstigen Konditionen natürlich subventioniert, aber von der Qualität her annähernd in den Teilen gleich wie die deutschen kriege, da muss ich mich auch fragen, wie lange kann ich deutsche Autos noch weltweit verkaufen? Der Marktanteil in China sind bei 3-4%, kaum noch relevant in einigen Marken. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen offener werden. Vor allem müssen wir auch internationaler werden. Ich begrüße, dass wir endlich Mercosur verabschiedet haben nach 25 Jahren Diskussion. Auch hier brauchen wir mehr Freihandelsabkommen. Wenn man sich Amerika anschaut, weil jahrelang, jahrzehntelang unser Verbündeter, nicht nur unter Trump, auch unter Biden, hat sich da die Partnerschaft deutlich abgekühlt. Ich glaube, Deutschland ist eine Exportnation gewesen und immer noch. Wir müssen international stärkere Beziehungen aufbauen. Wir müssen auch gucken, wie wir Europa, Asien, Afrika, wäre super spannend, uns dort neu aufstellen und gucken, wie wir dort in die Zukunft gerichtet investieren. Und hier bleibt die Frage, wie lange können wir in Deutschland noch so agieren, wie wir aktuell agieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Nicht nur der klassische 8-Stunden-Tag beschäftigt die Menschen gerade im Land. Unsere Kollegen haben am Brandenburger Tor mit Menschen über die aktuelle Lage im Land gesprochen und gefragt, wie ist deren Wahrnehmung? Ein Satz steht dabei quasi über allem und der da lautet, Ich mache mir Sorgen. Wir hören einmal ganz kurz rein in diese Umfrage.
Die Wirtschaft ja am Ende auch das ankurbelt, was auch ein bisschen die Gesellschaft zusammenhält. Und ich finde, da brauchst du eine starke Wirtschaft, da brauchst du natürlich auch Arbeitsplätze. Und das ist schon ein großer Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die am Ende vielleicht Sorgen haben, dass sie in Zukunft keinen Arbeitsplatz mehr haben werden.
Dass Firmen weggehen aus Deutschland, ist eine logische Folgerung wegen der Energieversorgung, ja, die nicht mehr da ist. Also wandern Firmen ab.
Was auch mir große Sorgen macht, ist, wenn die Jugend keine Perspektive sieht. Und das haben die ja sehr lautstark auch zum Ausdruck gebracht, dass sie dann mit Karriere und mit Chancen und mit Geld und Verdienst für die Bundeswehr geworben werden. Aber Sorgen mache ich mir auf jeden Fall um dieses Land.
Herr Hoppe, wenn Sie jetzt hören, die Menschen sagen, ich mache mir Sorgen um Jobs, um die Zukunft ihrer Kinder, um Sicherheit und Wohlstand. Wie berechtigt ist diese Sorge aus der Sicht der jungen Unternehmer und was müsste die Politik diesen Menschen ehrlicherweise wirklich sagen?
Berechtigte Sorgen und kann ich in vielen Teilen verstehen. Ich bin ja sehr viel auch in Schulen unterwegs, beruflich bei meiner Firma. Und wir versuchen jetzt auch von unserem Verband, die jungen Unternehmer, mehr die ökonomische, die unternehmerische Bildung an die Köpfe der Kinder reinzubringen. Ich glaube, im Bildungssystem gibt es auch ein Riesenpotenzial, was angegangen werden muss. Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir die jungen Menschen mit den Skills, mit den Zukunftsthemen fit zu machen, sei es der Umgang mit KI, sei es Digitalisierung, viele Bereiche müssen wir dringend im Schulsystem einbinden. Es wäre immer noch spannend, dass wir über Goethe, über die Photosynthese und Ähnliches diskutieren und das auch in der Schule lehren. Finde ich auch super spannend. Aber wir brauchen noch mehr Inhalte, die uns auch wirklich später nach vorne bringen. Und ich glaube, da müssen wir in der Politik dringend, auch wenn das Ländersache ist und im Länder, also jedes Land selber den Bildungsbereich entscheiden kann, aber trotzdem brauchen wir hier eine Anpassung im Bildungssystem. Wir müssen gucken, wie wir hier die richtigen Skills lehren. Und ich persönlich sehe eine Riesenchance im Bereich KI und Digitalisierung. Und wir dürfen da nicht immer mit der German Angst rangehen, sondern wir müssen da ein bisschen offener werden und die Chancen sehen und nicht nur die negativen Folgen von Veränderungen. Und ich glaube, dann haben wir eine gute Möglichkeit, dass wir auch in die nächste Generation positiver schauen und nicht nur negativ alles sehen.
Das ist am Ende ja auch etwas, was man der Politik derzeit gut vorwerfen kann. Ich sage kann, man muss es nicht, aber man kann. Es fehlt tatsächlich so etwas wie ein großes gesellschaftliches Narrativ, was eben nach vorne gerichtet ist, wo man sagen kann, das ist unsere Zukunftserzählung. Das ist schwierig gerade. Die geopolitischen Herausforderungen haben wir eben schon kurz angerissen. In Zeiten, wo wir als Europa, aber auch als Deutschland, wir sind eine riesengroße Volkswirtschaft, die drittgrößte der Welt. Und trotzdem sind wir ein politischer Spielball geworden zwischen den großen Mächten, die jetzt in diesem Zeitalter ein Revival erfahren. China, USA, Russland, jetzt auch die Krise im Nahen Osten, das sind alles Dinge, auf die haben wir politisch keinen Einfluss. Und umso schwieriger ist es dann natürlich auch, eine solche Erzählung dann zu stricken und zu rüberzubringen. Aber ich glaube, genau das wäre jetzt notwendig. Jenseits einer Ruckrede, wenn man so will, die ein Kanzler natürlich halten kann, die auch übrigens ein Bundespräsident halten könnte, da wäre es schon sinnvoll, wenn man sich als Politik überlegt, so okay, mit welchem Geschäftsmodell geht dieses Land quasi jetzt in die nächsten Jahrzehnte? Was ist unsere Idee für die Wirtschaft von morgen? Und das dann zu einer positiven Erzählung dann zu machen, könnte, glaube ich, eben genau diese German Angst, von denen Sie, Herr Hoppe, jetzt auch gerade schon sprachen, vielleicht nehmen und umwandeln, eine mutmachende, optimistische Erzählung und vielleicht damit dann auch zu mehr Zuversicht im gesamten Land dann führen.
Bin ich komplett dabei. Und ich bin grundoptimistisch, dass es falsch rüberkommt. Ich glaube immer noch, dass wir den Turnaround hinkriegen und auch Deutschland wieder nach vorne bringen. Ich habe auch gerade vor ein paar Monaten eine neue Firma hier in Deutschland gegründet. Auch nicht nur, weil ich der Bundesvorsitzende bin und an Deutschland glaube, sondern weil ich immer noch wirklich auch der Überzeugung bin, dass wir den Turnaround hinkriegen. Ich habe spannenderweise auch gerade am Rande ein Buch gerade geschrieben, auch dazu, Make in Germany, wo wir sowas genau nach vorne bringen wollen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen da was machen, aber ich glaube, im Schulterschluss Politik und Gesellschaft und Wirtschaft kriegen wir das gemeinsam hin, wenn wir wollen und den Mut haben.
Herr Hoppe, gleichzeitig warnen Sie ja auch, dass junge Menschen und Gründer ins Ausland gehen, weil es einfach in Deutschland doch ein bisschen zu wenig Perspektive gibt, aktuell. Was glauben Sie, was müsste sich ändern, damit die Ideen, die Gründer und junge Menschen haben, hier groß machen können?
Wir haben dazu auch gerade eine Studie rausgebracht unter den jungen Menschen, 18 bis 25 Jahren. Über die Hälfte der jungen Menschen möchte auswandern. Und von dieser Hälfte haben ungefähr die Hälfte konkrete Vorstellungen, dass sie nach Ausbildung und Studium weggehen. Das heißt, sind ausgebildet, gut ausgebildet und gehen dann weg. Ich glaube, hier fehlen die Perspektiven, weil einfach auch, wir merken selber, viele Unternehmen entlassen gerade. Die Entlassungszahlen von den großen Konzernen, Volkswagen, Bosch, Thyssen, wie sie alle heißen, gehen ja mittlerweile rum. Das heißt, hier fehlen einfach die Perspektiven. Wenn ich jetzt aber mal in der Schule vielleicht auch mal aufzeigen könnte, Unternehmertum könnte spannend sein, vielleicht selber eine Gründung voranzubringen. Es gibt ja gute Initiativen, die sowas machen, Startup-Teams oder ähnliche, die ja auch gezielt junge Kinder ansprechen, zeigen, was kann man hier machen. Ich glaube, da brauchen wir bessere Vorbilder, vielleicht auch ein positives Narrativ. Unternehmer sind ja häufig die Bösen, wenn man sich mal anguckt, bei Benjamin Blümchen, wer ist da der Böse, der Unternehmer? Im Tatort, wer ist der Mörder, der Unternehmer? Also wir sind immer eine böse Klientel, die Unternehmer. Ich glaube, hier brauchen wir mal einen Wandel in der Diskussion, in der Gesellschaft, dass Unternehmen die Leistungsträger sind. Ohne Unternehmen haben wir ganz andere Probleme. Wer zahlt denn den Großteil der Steuern? Wer schafft denn Arbeitsplätze? Ich glaube, wenn man hier mal schafft, so einen Shift im Mindset hinzukriegen, Unternehmer positiv darzustellen, würden auch mehr junge Menschen diesen Schritt wagen, in die Selbstständigkeit, die Firma der Eltern zu übernehmen. Auch da haben wir viele Vorbehalte. Viele junge Menschen wollen nicht die Firma der Eltern übernehmen. Auch hier werden in den nächsten paar Jahren ein paar hunderttausend Firmen übergeben werden müssen. Nur es fehlt an Nachfolgern. Also ich glaube, hier ist viel zu machen. Ein positiveres Bild. Die Rahmenbedingungen müssen sich verbessern. Und dann gehen wir auch wieder mit der jungen Generation optimistisch nach vorne.
Florian, wenn wir jetzt in Richtung Bildung gucken und auf die jungen Menschen, siehst du da politisch Bereiche, in denen wirklich was passiert, was angegangen wird, oder ist das eher was, was jetzt gerade eher im Hintergrund ist?
Mein Eindruck ist, dass es tatsächlich gerade eher im Hintergrund läuft. Ja, wir haben mit Doro Beer eine Forschungsministerin, die schon auch durch sich selbst als Person für einen gewissen Glamour-Faktor noch einmal mehr in diesem Bereich sorgen kann. Da reden wir dann allerdings auf Bundesebene tatsächlich über die Forschung, über die Universitäten, über sozusagen die Spitze ganz oben. Aber ich denke auch, man muss viel weiter unten ansetzen. Und da sind wir dann tatsächlich, Herr Hopper hat es gerade auch schon gesagt, im Länderbereich, wo eben die Bildungsminister die Hoheit haben in den jeweiligen Bundesländern. Und nein, ich sehe nicht, dass es da jetzt gerade irgendwie größere Initiativen gäbe, auch um das dann zu stärken. Es gab mal vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren bald so die Initiative, dass man mehr MINT-Fächer fördert, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, und dass die Kinder da eben mehr dann herangeführt werden, dass daraus dann auch besser dann später dann noch so in die Köpfe investiert ist. Aber genau das sehe ich jetzt derzeit so nicht, und ich denke auch nicht, dass das jetzt bei der Bundesregierung irgendwo größer auf der Agenda steht. Da sind gerade ganz andere Themen wichtig, die großen Reformen, die auch tatsächlich wichtig sind. Aber ich würde Herrn Hoppe zustimmen, es ist tatsächlich so, wollen wir in die Zukunft investieren, müssen wir viel, viel früher ansetzen im Bildungsbereich, in den Grundschulen womöglich schon im Kindergarten. Das letzte verpflichtende Kita-Jahr ist jetzt in Baden-Württemberg gerade in den Koalitionsvertrag reingekommen. Das sind alles Dinge, die wichtig sind, um eben ja auch für die Zukunft des Landes schon das Fundament zu legen. Und ohne geht es vermutlich nicht, ja.
Herr Hoppe, ist das vielleicht auch eine gemeinsame Aufgabe? Bedeutet also, müssen vielleicht auch Unternehmen da ein bisschen mehr investieren als derzeit?
Traurigerweise. Ich meine, wenn die Schüler aus der Schule rauskommen, muss eh viel nachgeschult werden. Also Großteil der Schüler, die da rauskommen, haben keine Ahnung von den Themen, die wir in der Wirtschaft brauchen. Also wir machen es häufig, dass wir da nachschulen in Office-Programmen, dass wir nachschulen mit einfach normalen Themen, die man voraussetzen würde, die aber weder in der Schule noch teilweise leider auch nicht im Studium gelernt werden. Das heißt, im Grunde wäre es schön, wenn man hier in der Schule ein bisschen mehr Themen aus dem Betrieb später oder aus der Praxis später schulen würde. Ich meine, die ganzen Beispiele kennen wir ja. Kinder haben keine Ahnung von Geldanlagen, von Versicherungen, von all den Themen, die aber auch relevant werden für später. Und ich brauche mich nicht wundern, warum ein Großteil der Menschen immer noch in Deutschland nicht privat vorsorgt, weil sie keine Ahnung davon haben, weil sie Angst davor haben. Und wenn sich dann vor ein paar Jahren ein ehemaliger Arbeitsminister hinstellt, sagt, wir wollen nicht mit der Rente der Menschen zocken, das ist auch nicht unbedingt positiv darzustellen, dass der Kapitalmarkt vielleicht auch einen guten Mehrwert bieten könnte. Also kurzum, ich glaube, also auf jeden Fall müssen wir Unternehmer machen bereits recht viel, aber ich glaube, wir können natürlich auch noch mehr machen, wenn wir eine stärkere Verzahnung zwischen Wirtschaft und Schulen zulassen würden, was aber häufig leider aus Bildungsseite, Lehrer, Schulen, Kultusministerium nicht unbedingt gewünscht ist. Ich glaube, wenn man hier eine stärkere Verzahnung hinkriegen würde, die Lehrpläne entsprechend anpassen würde, mehr praxisorientierter machen würde, ich glaube, dann würde man viel schaffen und den Kindern eine bessere Grundlage geben, um später auch erfolgreich im Beruf oder im Studium oder in der Karriere zu werden.
Herr Hoppe, wenn wir uns jetzt mal von oben herab alles anschauen, wenn Sie zum Schluss einen ersten Schritt nennen müssten, der wirtschaftlich wirklich etwas verändern würde, was müsste die Regierung eigentlich jetzt sofort als erstes anpacken?
Der Hauptwunde oder der Hauptpunkt, was gemacht werden müsste, wäre die Bürokratie. Ja, es kommt viel aus Europa, aber ja trotzdem in vielen Teilen können wir in Deutschland auch viel entscheiden, was verbessert werden kann. Wir hatten im Baubereich den Bauturbo, der kommen sollte, ist auch verpufft. Wir haben so viele Regularien, die einfach das Erwirtschaften in Deutschland erschweren. Und wenn wir hier rangehen würden, die Bürokratie abbaut, das heißt, wenn den Gründer vielleicht mal 1-2 Jahre Berichtspflichten erlassen werden oder eben reduziert werden, wenn aber auch vielleicht bei neuen Baumaßnahmen vielleicht einfach die Regularien runtergefahren werden, dass nicht auf jeden Hamster oder jede Schildkröte geschaut wird, dass man einfach guckt, wie man hier flexibler wird und dort eine gewisse Beschleunigung reinkriegt, wird das viel helfen. Oder wenn man Arbeitskräfte aus dem Ausland hier in Deutschland in den Arbeitsmarkt reinholen möchte, auch hier die Anerkennung von Abschlüssen. Also in vielen Teilen haben wir uns eine riesen Bürokratie aufgebaut. Und das ist das Haupthemmnis, was dringend angegangen werden kann und auch nicht zwingend Milliarden an Euro kosten würde, aber vor allem der Wirtschaft viele Milliarden einsparen könnte. Und hier müssen wir offener werden. Herr Wildberger ist bereits in einigen Teilen dran, aber da ist noch ein dickes Brett zu bohren. Kurzum, Bürokratie, der Hauptpunkt, der angegangen werden muss.
Florian, wenn du jetzt alles hörst, was Herr Hoppe gesagt hat, bist du da zuversichtlich, dass das funktioniert in den nächsten Monaten?
Jein.
Lange Pause, ich höre schon, ja.
Lange Pause und kurze Antwort. Jein. Ich sehe tatsächlich auch bei Herrn Wildberger im Ressort, dass sich da jetzt allmählich was tut. Das Ministerium ist noch im Aufbau, es fehlen noch an vielen Stellen und auch die Mitarbeiter dafür. Stichwort Beamten aufbauen, nicht abbauen, der Stelle zumindest. Aber da geht schon was vorwärts. Und gleichzeitig sind das halt wirklich die dicken Bretter, die auch lange dauern, bis sie gebohrt sind. Deswegen würde ich ergänzend zu dem, was Herr Hoppe gerade gesagt hat, meinen, es braucht eben tatsächlich noch diese anderen großen Reformen, Aufschläge. Den ersten haben wir jetzt gesehen mit der Reform der Krankenkassen, damit eben da Geld gespart werden kann. Das ist ein guter und auch mutmachender erster Schritt. Aber da muss eben jetzt noch vieles folgen. Ich nenne jetzt nur noch mal die Dinge, die da sowieso schon in Rede stehen. Die Einkommenssteuerreform ist, glaube ich, ein ganz zentraler Baustein, auch um Anreize zu setzen, mehr zu arbeiten in diesem Land. Denn das brauchen wir in einem alternden Land wie Deutschland, wo der demografische Wandel jetzt demnächst voll zuschlägt, müssen die jüngeren Leute eher noch mehr Lust haben drauf, mehr zu arbeiten anstatt weniger. Das heißt, Einkommensteuerreform ist wichtig und dann folgt im Sommer, und das ist ein mindestens genauso dickes Brett, aber ebenso wichtig, die Rentenreform. Und da wird sich dann vor allem dran zeigen, ob die schwarz-rote Koalition fähig ist, solche großen Projekte umzusetzen. Ich bin da vorsichtig optimistisch, auch deshalb, weil ich ebenfalls ein optimistischer Mensch bin, und gleichzeitig sehe ich die Risiken speziell auf der Seite der SPD. Wenn wir jetzt, um den Bogen nochmal kurz zurückzuschlagen, auf den DGB-Kongress schauen, was da an Feindseligkeit dem Kanzler entgegengeschlagen ist, aber auch in welcher Form Bärbel Baas da zum Teil zu Kreuze kriechen musste, da gewinnt man schon den Eindruck, das wird kein leichtes Unterfangen, und gerade an der Rente, was so ein Triggerwort auch für viele ist, das war auch der Moment übrigens, wo das mit den Pfiffen und Buhrufen losging, als Friedrich Merz von Mathematik anfing zu sprechen bei der Rente. Da geht es ganz, ganz schnell ins Emotionale, und da wird sich zeigen, ob es eben dieser Koalition gelingt, das dann durchzuziehen.
Wir bleiben gespannt. Liebe Hörer, am Ende interessiert uns auch Ihre Meinung. Wie steht es um Ihre Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands? Worüber machen Sie sich gerade Gedanken? Jobs, Rente, Preise oder die Perspektive der nächsten Generation? Oder Sie sehen die Lage weniger dramatisch? Schreiben Sie uns gerne und kommentieren Sie diese Folge bei Spotify oder Apple Podcasts. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine Bewertung. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei Thomas Hoppe für Ihre Einordnungen und Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Danke auch an dich, Florian, für deine Zeit in dieser sehr vollen Woche.
Ebenso gerne. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.